Montagsgespräch.
Und ich freue mich eigentlich auf die Gespräche. Andererseits denke ich, komme ich da überhaupt noch mit? Der Mann, der weiß so viel, der ist über Thüringen informiert. Und frage ich mich, wo kriegt er seine Informationen her? Wie recherchiert er? Redet er mit den Leuten oder ruft er Leute an, die die Leute kennen? Wie läuft die Recherche in so einem Land? Die Rede ist von Martin Debes. Er ist Thüringen-Korrespondent für die Thüringer Allgemeine, schreibt aber auch für die Zeit und für Spiegel. Und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Martin.
Guten Morgen.
Wo kriegt man die meisten Informationen her? Was sind deine Quellen? Redest du mit Leuten? Hast du ein Archiv? Ich war so beeindruckt heute in der habe ich gelesen, wer alles rausgeht aus dem Landtag. Ja, da erstmal über die Bilder habe ich mich sehr gefreut.
Die waren teilweise aus dem Archiv, ja.
Aus dem Archiv. Und dann muss man die Informationen alle irgendwo herkriegen. Steht ja nicht alles bei Wikipedia. Hast du einen riesen Schädel, also ein riesen Gedächtnis? Bist du so ein Typ, der sich ganz viel merken kann? Oder schreibst du dir das alles auf?
Also Carsten, du bist ein netter Mensch.
Ja.
Aber und es ist schön, dass du an dem Nimbus, jedes Mal, wenn ich hier bin, zu selten offensichtlich, ja, dass du an meinem Nimbus weiterbaust.
Ja.
Nimbus 2019. Also ganz ehrlich, das ist alles gar nicht so richtig, was du gesagt hast. Hm? Also nein, also erstens habe ich keine Ahnung. Ganz ehrlich, viele Dinge denke ich mir nicht aus, aber ich natürlich rede ich mit vielen Leuten und habe vielleicht viele Informationen, weil ich seit 20 Jahren jetzt in diesem Geschäft unterwegs bin. Und das ist jetzt so eine, ich hoffe mal, dass wir alle mit drin haben. Das sind so die Dinge, die habe ich mit dem Kollegen Elmar Otto und ich haben das zusammengesucht. Und natürlich haben wir auch das Internet bemüht, weil wenn ich jeden Geburtstermin von den Kollegen aus dem Landtag auswendig können und viele Sachen wussten wir, manche Sachen haben wir nochmal nachgeguckt. Klar, also über Frau Lieberknecht habe ich mal ein Buch geschrieben, deswegen muss ich da nicht nachgucken. Aber ansonsten haben wir auch schon nachgeguckt, da wo man nachguckt, im Landtagshandbuch oder im Internet oder bei Wikipedia. Wobei natürlich bei Wikipedia ist es so, also ich habe da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht bei Einträgen, die halt tatsächlich von etwas prominenteren Persönlichkeiten sind. Man darf sich aber bei Wikipedia sicher nicht drauf verlassen. Und gar nicht, ist gar nichts Böses gegenüber bei Sachen, die so ein bisschen strange sind. Das ist dann vielleicht ein Recherchehinweis, wo man dann nochmal nachgucken muss und nochmal dabei checken muss. Aber
Nur könnte man sagen, wenn das alles nicht so schlimm ist, weil ich bin ja gar nicht so toll, wie der Rose sagt. Aber ich bin natürlich, und das finde ich schon, du bist ein guter Journalist, weil du Dinge einordnest, ins Verhältnis setzt und kommentierst. So. Braucht's, also wenn das alles gar nicht so schlimm ist, braucht's das denn überhaupt noch? Also ich stelle mal diese Grundsatzfrage, warum Leute noch Zeitungen lesen, Radio hören, Fernsehen gucken oder sich Nachrichten reinziehen und nicht den direkten Weg über die Kanäle der Politikerinnen und der Verwaltung gehen?
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nicht meinen Beruf mache, meinen Job mache. Also und der Job des Journalisten und der Job desjenigen, der Dinge einordnet, möglichst objektiv, aber einordnet, der Nachricht, der berichtet, der nachcheckt, der hat sich zwei oder drei Quellen besorgt, der ist natürlich dringender nötiger als je zuvor. Also das ist jetzt eine Binse, also finde ich jedenfalls. Also viele Leute finden das vielleicht nicht so, aber gerade jetzt, wo so viele Informationen auf dem Markt sind, gerade jetzt, wo jeder was in Ordnung ist, was gut ist, jeder sagen kann, sich nicht nur sagen kann, was er will, sondern auch publizieren kann, was er will. Jeder kann Journalist sein. Konnte er schon früher? Das ist nicht geschützt. Artikel 5 Grundgesetz gilt für alle. Alle können sich als Journalisten bezeichnen. Das ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Aber früher gab es halt weniger Kanäle, so ähnlich wie, sag ich mal, bei Bands, die früher
Beispiel verstehe ich ja.
Die brauchten halt früher eine Plattenfirma, die ihnen das alles finanziert hat. Und jetzt kannst du irgendwas ins Netz stellen, kannst du ein kleines Aufnahmestudio oder machst daheim mit ein bisschen billiger Technik und kriegst bei Spotify unter. Also das geht alles. Jetzt das hat alles Vor- und es hat auch Nachteile. Und wir befinden uns, genauso wie die Musikindustrie vielleicht vor 10 Jahren, befinden wir uns auch schon seit über 10 Jahren, aber wir finden uns jetzt an dem Punkt, wo vielleicht die Musikindustrie vor 10 Jahren war. Und das ist sehr disruptiv, um es mal ein Fremdwort zu nehmen. Es ist transformativ, um es freundlicher zu formulieren. Also es ist eine Riesenherausforderung. Es steht Neues, es Altes wird abgewickelt und wir müssen halt alle aufpassen, als Journalisten, dass noch etwas übrig bleibt, was den Namen Journalismus verdient.
Ist es in Ordnung, dass Verwaltung und Politik selbst Pseudo-Journalismus macht, wenn dann Journalistenkollegen zu Pressesprechern werden und dann Fernsehen machen? Also wir sehen es jetzt in Erfurt bei Daniel Baumbach, charmante Kollege, der dann so ein bisschen Rathausfernsehen macht. Das der extreme Beispiel ist jetzt Trump, der twittert, der nur noch Twitter als Organ nimmt. Oder anders gesagt, ist es in Ordnung, dass Verwaltung und Politik auch versuchen, so Pseudo-Journalismus zu machen und Kanäle bespielen?
Also ich glaube, das muss man erstmal sortieren. Also wenn Herr Trump, was er auf Twitter macht, ist sehr hochgradig fragwürdig und entspricht meiner Meinung nach nicht dem, was man von dem Amt zu erwarten hat und was das Amt laut der amerikanischen Verfassung zu leisten hat. Aber dass er den Twitter-Kanal an sich nutzt, ist einfach ein Kanal, den gab es halt früher nicht, den nutzte halt. Früher gab es halt Faxe oder Pressemitteilungen oder Reden ans Volk.
Das ist soweit erstmal wertfrei.
Das an sich erstmal in Ordnung. Dann gibt's ist auch völlig in Ordnung, wenn der Kollege Baumbach, den ich sehr schätze, versucht, Pressearbeit auch für die Stadt zu machen. Da hat er auch manchmal ja schon Kontroversen ausgelöst. Da lernt er sich ja auch dazu. Aber im Grunde genommen ist das einfach nur innovativ. Und wenn er so ein Journalist, er ist ja vom Herkommen Journalist und er macht das halt gerne. Und wenn er sozusagen seine journalistischen Kenntnisse und Möglichkeiten nutzt, um das, was er normalerweise in Form eines Statements, einer Pressemitteilung hätte vermitteln wollen, jetzt auf diese Art macht, kenne ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt, was du mir jetzt erzählst, dann finde ich das erstmal okay. Bisschen komplizierter wird es schon an dem Thema, wenn Herr Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU im Deutschen Bundestag, die Bundeskanzlerin zu 30 Jahre Mauerfall interviewt. Auch das ist natürlich völlig erlaubt. Wie gesagt, auch Artikel 5 gilt auch für Herrn Brinkhaus und Frau Merkel. Aber da finde ich schon, wenn Frau Merkel dann kein Journalisten-Interview gibt, weil sie ist ja sehr sparsam mit Interviews, auch wo es dann ein bisschen persönlicher wird. Das macht sie mal ab und zu, aber eben sehr selten, sehr kuratiert, und Herr Seibert schützt sie davor. Vor allem. Und dann gibt es in Herrn Brinkhaus eine Stunde Sendezeit, der ihr dann natürlich Fragen stellt, um meine Güte, ne? Also das ist auch peinlich, finde ich. Mhm. Ja, dann ist das schon, finde ich, erstmal peinlich. Punkt. Und es ist auch, finde ich, etwas, was man nicht machen sollte. Machen kann und nicht sollte. Das und das sind so die Grenzen, würde ich sagen, die sind gefühlt. Es gibt keine formalen Grenzen.
Dachte ich schon, weil das Bundesverfassungsgericht, das ist ein Urteil von 71, die sagen, Verwaltung und Politik darf nicht, unterhaltsame Elemente dürfen keine eigenen Medienkanäle betreiben und dürfen Öffentlichkeitsarbeit machen, aber es darf nicht sozusagen im medialen Bereich sein. Also das ist
ein Urteil aus der alten Welt. Das ist das Problem. Also es ist ja ähnlich wie bei, wenn Frau Kramp-Karrenbauer gesagt hat, nach dem Rezo-Video zerstört die CDU, da müssen wir jetzt mal ein bisschen was regeln, was eine Riesendebatte ausgelöst hat über die Freiheit im Internet und so weiter, weil sie gesagt hat, na, das ist ja sowas Ähnliches wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das ist wie der Rundfunk. Also man muss das irgendwie, da muss es irgendeine Kommission geben, die das beaufsichtigt oder so.
Internetkommission.
Ja, so irgend sowas. Ne? Und das Urteil, von dem du sprichst, das ist aus einer Zeit, da gab es halt ARD und ZDF und das war's. Ja, oder gab es schon ZDF? Auf jeden Fall, also gerade so, ne, so ungefähr. Also es ist auf jeden Fall, ZDF ist ja jünger, aber da war nicht viel. Und da ging es halt darum, die Grenze zu machen, dass nicht quasi ein Staatsfernsehen entsteht. Dass also.
Aber wird die Grenze denn da nicht auch überschritten, frage ich mich, wenn tatsächlich die Verwaltung diesen journalistischen Filter umgeht?
Ich finde, in Sanders Feld, erstmal grundsätzlich, wenn Sie die technischen Möglichkeiten nutzen von YouTube, wenn Sie sagen, wir machen jetzt einen Film statt einer Pressemitteilung, wir machen jetzt eine Präsentation, wenn man als Partei, also ich meine, das ist jetzt nicht eine Verwaltung, ist klar, als Partei macht man das ja sowieso. Wenn man, also zum Beispiel, sag ich mal, Ramelow hat als Spitzenkandidat der Linken, aber ist ja auch Ministerpräsident, das ist ja immer so eine fließende Geschichte, hat sich dann im Poloshirt hingesetzt und so, hat aber so hier so YouTube-Videos gemacht, ne, so ein auf Rezo für Arme oder für Reiche oder wie auch immer. Das sind alles Sachen, ich glaube tatsächlich, da sind wir noch in der Debatte. Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, vorsichtig sein zu sagen, das darf man nicht. Klar, bei Verwaltungshandeln ist es noch was anderes. Es ist so ähnlich wie, wenn ein Bürgermeister sich politisch, parteipolitisch äußert oder was auch immer.
Im Amtsblatt.
Im Amtsblatt, genau. Dann ist es ja auch verboten. Das heißt also, dann ist es, muss auch, kommt auf den Inhalt an. Aber ich würde noch nicht mal sagen, dass die Form so wichtig ist. Also wenn er ein YouTube-Video drehte, toll erzählt, wie Sommer da zum Beispiel, wie schön Sommer da ist und was da gerade für eine tolle neue Straße gebaut wurde, weil er so ein toller Bürgermeister ist, weiß ich nicht. Das ist dann so ähnlich wie ein Spatenstich oder beziehungsweise so ein Band durchschneiden. Und das wird halt gefilmt und da wird noch was drüber gelegt, ein bisschen Musik. Und nehmen wir mal an, das ist so. Das ist ja dann auch ein journalistischer Beitrag in Form des
Das ist ja Infrastruktur, öffentliche Infrastruktur, Verwaltungsinfrastruktur, die dann möglicherweise für Wahlkampf genutzt wird. Also da ist...
Das ist jetzt so ein Thema, habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt. Ja. Ich habe keine Ahnung, sage ich halt einfach mal so. Also nein, also ich habe mir einfach vor mich hingedacht. Also,
ja, ja. ist ja klar. Aber es ist ein Thema nur mal so, weil als Einstieg, weil das ja auch diese crossmediale Geschichte ja läuft, also die Zeitung, also ihr macht ja auch einen Podcast, ihr nehmt die Sachen auf, ihr macht Querverweise, also viel, also
der Bernhard von Deutschlandfunk hat zu mir gesagt, hey, nach 100 Jahren macht ihr jetzt auch Radio. Ja, genau. Aber es funktioniert nicht so einfach, wie ich mir dachte. Ne? Das ist, ich habe da großen Respekt vor den Kollegen, die das machen, also vor dir zum Beispiel.
Aber naja, das ist ein toller Kerl. Unglaublich, dieser Typ. Warum lade ich den eigentlich immer wieder ein? Alten Jahre tappe ich in die Falle. Also ihr macht Fernsehen, wie heißt das? Plenum TV? Nee, nicht Plenum TV, Erfurt TV heißen sie auch nicht mehr. Wie heißen sie denn? Nur
Salve TV.
Mit Salve TV gibt es diese Runden und es gibt den Podcast.
Der Podcast, ja, das ist aber jetzt was Neues. Also beziehungsweise der Kollege Hollitzer, mein Chefredakteur. Neuer Chefredakteur, ne? Der macht so einen eher lockeren Podcast, so mit Promis. Oder, also da war dabei die Christina Vogel oder die Maria Groß, also die Köchin und der Trainer von Rot-Weiß und solche Leute. Und das ist dann eher locker. Er besucht die dann meistens da, wo sie arbeiten oder wohnen oder wirken und macht da sowas, wirklich lockeres Gespräch. Wir haben ja jetzt in dem Fall dann sehr eine harte Struktur gehabt bei unserem Podcast, weil wir natürlich die Spitzenkandidaten alle gleich behandeln wollten.
Aha.
Und deswegen haben wir sie auch nach ähnlichen Strukturen befragt, haben das ziemlich stark geskriptet, also unsere Fragen, damit wir jetzt nicht
locker ins Plaudern kommen.
Ja, doch, das wollten wir schon ein bisschen, ist es nicht so gelungen. Zumal ich, das ist mein Problem, das merkt man wahrscheinlich jetzt auch, wenn die vielen tausenden Menschen, die das jetzt hören, dass ich nicht so eine deutliche Aussprache habe. Und dann gerade, wenn, sagen wir mal, wir hatten jetzt so einen Podcast, der ist gerade live gegangen mit Bodo Ramelow, wenn der einen Volley nimmt dann, ne, und also einen angreift im Interview, dann werde ich schnell stotterig, ne, und aufgeregt und dann, und dann denke ich, mein Gott, das kann ich noch nicht mal mehr rausschneiden, das ist jetzt live, pseudo-live, ja.
Sozusagen. Weil ihr gesagt habt, ihr schneidet das,
ungeschnitten
als Podcast, dass man sich das anhören kann, wie das gelaufen ist.
So, genau, wir mussten einmal was zusammenfügen, weil da ist mal die Batterie ausgefallen, also die Batterien waren mal leer in dem Aufnahmegerät, das ist also auch mal passiert, dann haben wir nochmal angesetzt an der Stelle und das ist zusammengeklebt worden, aber das ist das Einzige gewesen, wo mal eingegriffen wurde.
Mhm. Ja, sehr interessant. Der nimmt dich Wolle. Was hast
Volley,
du gesagt?
Also der hat dein Volley, also ich weiß gar nicht, ich spiele kein Tennis,
aber. Wenn Bodo Ramelow aggro wird. Ist ein sehr temperamentvoller Typ, der leidenschaftlich, kann auch mal austicken.
Aber ist auch schnell wieder, das ist auch ganz schnell wieder vorbei.
Ist er nachtragend?
Ich glaube nicht. Also nicht, jein. Also er ist erstmal ist er so einer, der schnell wieder runterkommt, schnell austickt und dann schnell wieder runterkommt. Aber er merkt sich Dinge. Ich glaube nicht, dass er das nachträgt. Also im Sinne davon, dass er das ewig einen zum Vorwurf macht. Er kann es tun. Er hat es noch im Gedächtnis, sagen wir mal so. Und wenn es einem passt, dann hat er es auch noch parat. Aber im Grunde genommen ist es nicht einer, der sozusagen es jedes Mal wieder vor die Füße schmeißt. Das ist er nicht. Also insofern schätze ich das an ihm auch. Das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, auch Wähler an ihm schätzen möglicherweise, wenn sie das so mitkriegen, dass er ist halt ein Typ. Er kann da sehr unangenehm werden in solchen Situationen. Also es ist nicht so lustig, finde ich. Und es ist auch nicht professionell aus meiner Sicht. Wobei wir alle sind eben nicht
als Menschen
wir sind keine Profis als Menschen geboren, sondern wir haben halt unsere Schwächen oder unsere Eigenarten. Und eine seiner Eigenarten ist halt, dass er schnell mal austickt, ne? Und dann auch persönlich wird und dann aber auch sich schnell wieder einkriegt. Und wenn das halt live passiert, also das ist ja nicht nur jetzt uns ein bisschen passiert, bei diesem Gespräch, wo wir uns dann verstritten haben, der Kollege Otto und ich und Herr Ramelow, sondern auch jetzt der Thilo Jung zum Beispiel, der ja Jung und Naiv diesen YouTube-Podcast macht und eigentlich so mit Duzen und Hey Bodo und so weiter, und der stellt auch mal so fiese Fragen, das ist ja das Konzept, ne, Jung und Naiv, also so von mit freundlichem Gesicht und ist auch ein cooler Typ, ne? Und dann setzt sich da hin und wirkt sympathisch und nett und stellt dann halt auch mal eine fiese Frage zwischen
durch. Das ist der Columbo-Effekt, ne?
Ja, genau. Ja,
ganz naiv,
ich hab da nochmal was, ja, genau. Es gab aber zum Beispiel an der Stelle, es ist jetzt gerade auch irgendwie vor einer Woche, vor ein paar Tagen online gegangen, bei Ihnen dann zum Schluss von dem Gespräch, es ging ja, glaube ich, 100 Minuten, und zum Schluss, letzten 10 Minuten waren völlig irre, weil er hat da eine ganz normale Frage gestellt, wo man als Politiker, wenn man nicht darauf antworten möchte, weil da gibt es ein Urteil, es ging ja darum mit der AfD, und er ist halt immer so, hatte mal der NPD mal so ein Verfassungsgerichtsurteil bekommen, dass er sich halt nicht äußern dürfen dazu, dass die NPD nicht wählbar sei und solche Sachen, dass er sich halt zur AfD äußern sollte, die ist nicht wählbar oder was auch immer. Und das hat er ja einfach umgehen können, umschiffen können. Dafür ist er ehrlich gesagt auch Politiker, dass die machen das ständig den ganzen Tag. Und da hat er dann, ohne dass man es irgendwie richtig begriffen hat, weil man ja auch nicht alle Urteile im Kopf hat und auch nicht jede kleine Wendung in Bodo Ramelows Schaffen, schon gar nicht Thilo Jung, der da tausende Leute interviewt, der ist dann eben so richtig abgegangen und hat ihm dann auch noch so ein Mikro aus der Hand oder so weggeschlagen und so. Also das passiert, was immer bei Bodo Ramelow passiert, dann hat er sich wieder beruhigt, dann haben sie Mittag gegessen und dann haben sie nochmal gedreht. Und das Ganze ist aber so ins Netz gestellt worden, was ich transparent finde.
Ja. Oh, ihr hattet ein ähnliches beim Gespräch, war auch sehr emotional.
Nicht ganz so sehr. Wir waren in der Staatskanzlei, der Regierungssprecher saß mit dabei. Also es war ein bisschen sortierter, aber im Grunde genommen, ich sag mal so, ich bin ja schon so ein uralter Typ und ich habe damals angefangen, über Landespolitik zu schreiben. Da ist Bodo Ramelow gerade in den Landtag eingezogen. Also das war ein Jahr vorher. Ich habe 2000 angefangen. 99 war die Landtagswahl und er war ein junger Abgeordneter, kann man so sagen. Ne? Er war damals, weiß ich, Mitte 40, nicht mal. Ne? Und da habe ich ihn schon an verschiedenen Stellen kennenlernen dürfen. Ich kann das auch einordnen, glaube ich.
Mhm. Jetzt ist diese Wahl und das ist ja nun so, dass dann die Bundesrepublik Deutschland und ja, die Welt nicht, aber zumindest deutschlandweit schon auf Thüringen geschaut wird. Das ist das kleine Land mit diesen 2 Millionen und Einwohnern. Und ist das tatsächlich eine bedeutsame Wahl, die eine bundespolitische Bedeutung hat?
Das ist erstmal die letzte Wahl in diesem Wahlzyklus, in diesem Jahr, also nach diesen, das sind die sogenannten 3 Ostwahlen, ne? So wurde das ja aus Berlin gesehen oder aus dem Westen, 3 Ostwahlen, irgendwo im Osten wird halt gewählt und immer diese komische AfD, diese Ossis noch, meine Güte, ne? Und erst halt Sachsen-Brandenburg, da gab es ja diesen Hype, wird die AfD stärkste Partei und was passiert mit Kretschmer in Sachsen und wird zum ersten Mal überhaupt ever die SPD in Brandenburg abgewählt. Das waren so die großen Fragen, die in Brandenburg und Sachsen auf der Tagesordnung standen und waren ja noch am gleichen Tag. Das war natürlich ein größerer Impact als das, was jetzt, da haben damals 6-7 Millionen Leute gewählt, jetzt wählen halt 1,8 Millionen Wahlberechtigte wählen in Thüringen. Die sind auch alle ein bisschen erschöpft von diesen, wie gesagt, Ostwahlen, glaube ich. Und es ist so die große Dramatik, jetzt nach außen hin nicht zu erkennen, also weil es könnte darauf hinauslaufen, dass das bestätigt ist, was schon da ist. Und wenn etwas bestätigt wird, was schon da ist, dann sagen alle, ja, dann sagen die das nicht so gut finden, oh, Mist. Und die anderen sagen, hey, toll, yes. aber es ist jetzt nicht so der ganz große Geschichte. Und die AfD ist in den Umfragen auf Platz 2 oder auf Platz 3 oder auf Platz 2 gemeinsam mit der CDU. Die Umfragen sind ja da ziemlich differierend, gerade bei dem Punkt AfD. Also ich glaube, was tatsächlich für uns wichtiger sein wird in Thüringen ist, was passiert, wenn wir sogenannte thüringische Verhältnisse bekommen. Das heißt also, wir kennen das aus Hessen, die hessischen Verhältnisse. Das heißt, wenn dann eine längere Zeit ist, in der eine geschäftsführende Regierung im Amt ist und sie ist geschäftsführend, auch wenn Herr Ramelow das nicht so gerne hört, das Wort, sie ist also nicht wirklich mehr im Amt, weil die Amtszeit endet wirklich mit der Konstituierung des neuen Landtags und dann ist es nur noch eine geschäftsführende Regierung. Das Kabinett darf nicht umgebildet werden. Aber sie hat rein formal ähnliche Rechte oder dieselben Rechte wie eine ordnungsgemäße Regierung, hat aber nicht mehr die richtige Legitimation, nicht mehr die neue Legitimation. Und das ist die Frage, ob es gar keine Mehrheit gibt. Also ob wer die Linke eine Mehrheit kriegt mit Rot-Rot-Grün oder die CDU keine Mehrheit kriegt für eine Simbabwe, Ghana, was auch immer Koalition. Und dann wird es interessant, was hier passiert. Der Unterschied zu Hessen ist, dass in Hessen gibt es keinen dritten Wahlgang. Also für den Ministerpräsidenten. Wir haben den dritten Wahlgang. Ein dritter Wahlgang heißt relative Mehrheit.
Nicht so viel, da wird so lange gewählt, bis es klappt.
Nee, ganz. Wir haben also 2 Wahlgänge, wo die Mehrheit der Landtagsabgeordneten, also wenn wir, sag ich, 88 haben, dann müssen halt, lass uns mal rechnen, 45 für den Ministerpräsidenten stimmen. Und wenn dann ein paar nicht da sind, müssen trotzdem 45 stimmen, weil es müssen die Mehrheit aller Landesabgeordneten, die es existieren, stimmen. Im dritten Wahlgang müssen nur die werden Enthaltungen nicht reingezählt und so weiter. Das heißt, du kannst dann auch mit 40 Stimmen gewählt werden, theoretisch, wenn ein paar sich enthalten oder was auch immer. So, oder für einen dritten Kandidaten stimmen, keine Ahnung. Also das gibt's in Hessen nicht. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir eine Minderheitsregierung kriegen mit so einem dritten Wahlgang.
Und Neuwahlen müssen, also wenn das nicht dazu kommt zu einer Regierungsbildung, ist auch keine Frist für Neuwahlen gesetzt. Auch ein bisschen eigenartig, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, wir haben also, im Grundgesetz ist es ja ähnlich. Also es gibt solche Länder wie Bayern, werden. Also Bayern hat ja, die hatten ja letztes Jahr gewählt, da konnte man das ja ganz gut beobachten. Da musste jetzt die CSU in eine Koalition mit den Freien Wählern gehen und das ganz, ganz, ganz schnell. Ne? Weil es gibt da irgendwie einen Monat Zeit. Und dann gibt es nochmal einen Monat Zeit, wenn das gar nicht geht. Also es gibt dann noch so ein Backup, ja, aber der muss auch verfassungsrechtlich, ist ja schwierig, aber im Prinzip 2 Monate ungefähr. Ja, und dann ist Schluss. So, und dann gibt es Neuwahlen, wenn das nicht geschafft ist. So, und in Thüringen oder auch im Bund ist es so, da steht nichts mit einer Frist. Man kann also rein theoretisch geschäftsführend 5 Jahre regieren. Das Problem ist nur, wenn man keine Mehrheit im Landtag hat, muss man ja irgendwie sehen. Also man kann dann so de facto eine Minderheitsregierung haben mit einem versteuerten Kabinett. Also man darf nicht Minister entlassen, man darf keinen neuen einstellen. Und das ist ja genau die Geschichte, die möglicherweise Bodo Ramelow oder andere im Hinterkopf haben, zu sagen, na ja, wenn es halt weder für Rot-Rot-Grün reicht, noch für eine CDU-geführte Regierung reicht, dann bleiben wir erstmal sitzen und schauen mal. Und wir haben ja einen Haushalt gegen die wuschnaumende der CDU beschlossen und gegen die AfD für 2020. Das heißt, wir sind, was das betrifft, total gesettelt. Wir können also jetzt wunderbar erstmal ein gutes Jahr regieren und theoretisch können wir Gesetze einbringen und gucken, was für Mehrheiten wir kriegen. Das können sie machen, theoretisch. Der Landtag kann natürlich auch Gesetze einbringen, aber die Regierung hat laut, es gibt da keinen Passus in der Verfassung dazu, aber laut dem, was man so in den Verfassungskommentaren liest, darf die das. Bloß im Bund und auch in anderen Ländern ist es so eine politische Kulturfrage. Das steht auch nicht in den Verfassungskommentaren, aber in anderen Texten, die also Verfassungskommentar nahe sind, sage ich jetzt mal. Und das ist die politische Kultur, die politische Praxis. Das ist eigentlich eine geschäftsführende Regierung, sich zurückhält. Also dass sie sagt, ähnlich wie, sagen wir mal, in dieser Interimszeit in den USA, wenn der neue Präsident schon gewählt ist und der andere ist noch im Amt, also die 2 Monate, dass der da nichts macht, ohne es mit möglichen Nachfolgern zu besprechen. Ja. Oder wenn es diese Nachfolger noch nicht gibt, sich einfach zurückhält. Also zum Beispiel eben nicht ein neues Gesetz einbringt, wenn es nicht dringend notwendig ist. Natürlich in Katastrophenfällen oder wenn, was weiß ich, irgendwo Hochwasser ist und es muss dringend Geld ausgegeben werden. Aber dann gibt es natürlich auch eine parlamentarische Mehrheit dann dafür. Und dann kann die Regierung auch handeln. Aber im Grunde genommen ist so eine Regierung eher eine Verwaltungseinheit dann.
Das ist politische Ethik und auch ungeschriebenes Gesetz, dass man das eigentlich nicht tut.
Genau. Und im Verfassungskommentar steht, man kann eben nicht mit dem Kabinett irgendwas machen. Man kann also keinen Minister neu ernennen oder einen entlassen. Der Ministerpräsident bleibt automatisch im Amt und bittet dann die Minister, auch im Amt zu bleiben. Die könnten auch theoretisch sagen, nö, ne, da kann ich ja zurücktreten, so ein Minister. Während der Ministerpräsident darf das eigentlich nicht. Das haben wir bei dieser Althaus damals gehabt, vor 10 Jahren. Ja. Der ist zurückgetreten und kam auf einmal wieder.
Ah, verstehe. Vor 10 Jahren war das schon. Ja. Kommen wir mal zu den Erklärungsversuchen, wie der Osten tickt und was im Osten los ist und wie wir nun alle wählen. Wir brauchen halt die Versuche nicht machen, aber bekommst du Anrufe? Also du schreibst ja auch in letzter Zeit vermehrt, habe ich das festgestellt von meiner Wahrnehmung, nicht so. Rufen die dann mal aus dem Westen an und sagen, wie ist denn das bei euch im Osten? Also auch mit Spiegelzeit oder andere, oder bist du sozusagen der
Osten? Es gibt ja so eine Berufsgattung der Osterklärer mittlerweile, auch unter uns Journalisten. Ich glaube, ich gehöre nicht dazu und ich will auch nicht dazu gehören. Und wobei ich das jetzt nicht irgendwie negativ meine über die Kollegen oder so, die das machen. Das ist einfach auch so ein Stempel, den man dann bekommt und dann wird man immer wieder so gekauft dafür. Ne? Das ist dann, was weiß ich, es gibt ja Leute, die sehr gut über den FC, die alle so einen FC Bayern wissen und dann schreiben die halt immer über den FC Bayern oder was auch immer. Und es gibt halt Leute, die viel über den Osten wissen und die schreiben dann immer über den Osten. Und als ostdeutscher Journalist ist man von der Wahrnehmung her aus Berlin oder von westdeutschen Medien, Hamburger Medien, was auch immer, der Meinung, dass die Ostdeutschen natürlich das besser wissen, besser erklären können, wie der Ossi so tickt. Das ist ja eigentlich an sich keine schlechte Annahme. Mhm. Ne? So. Aber es hat halt immer so einen pathologischen Effekt, dass man also sagt, es ist so ein bisschen, woran kranken denn die Ossis jetzt so? Was ist denn nur ihr Problem? Ja? Ihr besonderes Problem. Niemand fragt, was ist denn jetzt das besondere Problem des Bayern? Oder das besondere Problem des Westdeutschen. Sondern es wird immer gefragt, was ist das besondere Problem des Ostdeutschen? Finde ich auch in gewisser Hinsicht angemessen, weil ja bei uns auch bestimmte Dinge passieren, extremer als sie im Westen passieren. Also es ist ja nicht so, dass wir das AfD-Problem nur allein hätten. Ich sag's mal neutraler. Es ist ja nicht so, dass nur die AfD nur bei uns gewählt würde im Osten, in Ostdeutschland. Sondern die AfD hat in Baden-Württemberg 15% bekommen bei der Landtagswahl. Sie hat in den bundesweiten Umfragen 13-14%. Das heißt, sie hat im Westen 10%, mindestens 11%. Und im Osten hatte doppelt so viel. Okay. Also haben wir dasselbe Phänomen, nur eben verstärkt. Ähnlich mit dem Rechtsextremismus. Der Rechtsextremismus, den es im Westen gibt, den haben wir hier auch. aber eben stärker. Und darum, und das zu ergründen, das ist das, was ich eben wichtig finde auf der einen Seite, wo man aber aufpassen muss, dass es nicht so eine Pathologisierung des Ostdeutschen wird, der dann immer sozusagen problematisiert wird. Weil es gibt eine große, große Mehrheit von Ostdeutschen, von Thüringerinnen, von Sachsen und Sachsinnen.
Die sehr heterogen sind.
Die das alles nicht sind. Weil sozusagen dann immer unter dieser, es gab diesen Spiegeltitel, es gab einen guten Text von Steffen Winter, der ja auch aus Thüringen kommt, der eine Tille-Geschichte hat im Spiegel über den Ostdeutschen. Mhm. Jetzt kann man fragen, muss man 15 Seiten über einen Ostdeutschen schreiben? Kann man machen. Der Titel war aber, so ist er, der Ossi, mit diesem Hut von diesem Typen. Ich habe den Witz natürlich verstanden. Ich meine, wenn man wirklich, ich sag mal so, man kann da drüber lachen. Das ist wie so ein Titanic-Titel. Aber es ist eben wie ein Titanic-Titel. Es ist nicht so, für einen Spiegel ist es so, das ist ja immer noch einigermaßen ernst gemeint. Mit einem ironischen Touch oder mit ein bisschen übertrieben und mit einem Klischee. Kann man alles machen. Aber in dem Fall, in so einer Stimmung, fand ich das total falsch. Ja, und ich habe die Schenkelklopferklatschen habe ich aus Hamburg, aus Redaktion, habe ich förmlich bis hierher gehört. Ja,
Naja. Trotzdem, ich bin ja selber manchmal überrascht. Ich habe in Dessau gesessen und mich mit einem netten Ehepaar unterhalten über Bauhaus und über Innovationen in Dessau des Oberbürgermeisters, das hat die Bauhausleute dahin geholt hat. Das war sehr schön. Das waren so Bildungsbürger, die ganz angenehm nett waren, kamen aus Dresden und haben so gesagt, Mensch, naja, ihr habt's ja noch vor euch, wir haben schon hinter uns die Wahl. Ich sage, euer Ramelow, der macht doch den Job ganz gut, ist doch eigentlich ganz toll, ne? Also der Ramelow ist doch gut, so, ne? Und die fanden noch Martin Dulich von der SPD gut und dann nach einer halben Stunde Gespräch haben sie gesagt, übrigens, wir outen uns jetzt mal, wir sind AfD-Wähler. So. Und dann haben sie noch bekannt, dass sie zu Pegida gehen und das ist doch eigentlich, das sind ja Leute in unserem Alter, die zu Pegida gehen, ist doch alles ohne Aggression. Da war ich erstmal über meine Wahrnehmung, nicht über die Menschen, dass ich mich erstmal mit bekannten Pegida-Leuten sehr lange unterhalten habe, sondern ich war von mir überrascht, dass ich überrascht war, dass ich die zugeordnet habe, ich dachte, die wären bestimmt Grün, SPD oder was und habe die so in eine Schublade gesteckt und war dann von mir überrascht, dass ich glaubte zu wissen, wie die ticken.
Also das gilt sehr eingeschränkt für die AfD-Mitgliedschaft, aber es gilt unbedingt für die AfD-Wählerschaft. Die AfD-Wählerschaft ist sehr heterogen. Und das ist auch ganz merkwürdig, wie der Ostdeutsche wählt. Das muss man jetzt mal sagen. Also gut, jetzt reden wir ja doch drüber. Ne? Aber zum Beispiel der Kollege Matthias Hai, der ist ja nicht mein Kollege, aber der ist sozusagen ein sehr sympathischer Sozialdemokrat im Thüringer Landtag. Obwohl ich ihn sympathisch finde, muss ich auch mal so über ihn so schreiben, dass er nicht mehr so nett zu mir ist. Aber auf jeden Fall, Herr Hai ist so sympathisch, dass er als einziger Sozialdemokrat direkt gewählt im Landtag sitzt. Das heißt, die Leute mögen den einfach in Gotha, wo er herkommt. Er kommt eigentlich aus Erfurt, wohnt der Ewigkeit in Gotha. Und der hat mir erzählt, dass ihn nach der letzten Wahl hat ihn der Wahlleiter angerufen und hat gesagt, du, ganz komisch, bei dir sind ganz viele Leute, die wählen erst Stimme Matthias Heil und Zweitstimme NPD. Das war so vor, als die NPD noch ein bisschen größer war in Thüringen, bevor die AfD so stark wurde. Das ist sozusagen ein ganz extremes Beispiel dafür, dass Ostdeutsche da viel komplexer sind, als man sich das vorstellen kann im Westen. Weil im Westen gibt es halt immer noch diese Milieus, zumindest in Restzuständen. Katholisch, CDU, Arbeiter, SPD, in bestimmten Regionen. Und selbst wenn man das alles nicht mehr ist, dann ist es man irgendwie trotzdem irgendwie noch einigermaßen stringent in den politischen...
Politisch sozialisiert.
In politischen Sozialisationen, genau. Es ist ja so gewesen, dass allein die Mitgliedschaft, man fragt sich ja immer, warum ist Frau Merkel nun unbedingt in der CDU? Oder Christine Lieberknecht in der CDU gewesen. Warum? Das war das Roulette nach der Wende. Also sind Leute in Parteien eingetreten. Manchmal sind sie zum Beispiel wie Angela Merkel vom demokratischen Aufbruch mit rübergerutscht in die CDU. Manchmal sind sie in die CDU eingetreten oder waren in der CDU wie Frau Lieberknecht in der Blockpartei CDU, die halt aber nichts zu tun gehabt. Eigentlich hat also jetzt mal bis auf den Namen und ein paar, also das Christliche oder was auch immer, aber politisch hatte natürlich die Blockpartei der Nationalen Front CDU nichts zu tun gehabt mit der Helmut Kohl CDU. Trotzdem haben die fusioniert und auf einmal war sie in der CDU. Ähnlich mit der SPD. Es gab halt Leute, Christoph Matschi, warum der in die SPD ist. Der war in der evangelischen Gemeinde aktiv in Jena. Und dann gab es halt Leute, die haben die Pfarrer, evangelische Pfarrer in Jena und in der Umgebung von Jena, Dornburg und so weiter, die haben halt da die SDB gegründet. Und dann war halt Christoph Matschi da und hat gesagt, das sind gute, coole Leute, das, da mache ich jetzt mit.
Er hätte auch genau so gut KGE kennenlernen können und bei den Grünen dann.
Genau, und Katrin Göring-Eckardt ist ja so gewesen, dass sie, glaube ich, über Demokratie jetzt zu den Grünen gekommen ist. Und ein bisschen auch DA und so. Das war so, während ihr Mann, ihr damaliger Mann, der Herr Göring, der war ja Block-CDU und hat, ich glaube, ein demokratischer Aufbruch und so weiter. Und hatte, ich glaube, dann nicht mal da politisch aktiv. Also das ist, das wie gesagt, und ich kenne das auch aus dem Familienehrenumfeld. Ich will jetzt nicht zu sehr über meinen Vater oder was auch immer reden.
Oh,
aber
doch.
Aber nein, aber es ist so, es sind einfach, mein Vater ist in die CDU gegangen, einfach weil die SPD in Ilmenau, wo wir damals gewohnt haben, scheiße war.
Ja,
also er fand sie halt nicht gut. Ne? Und er fand die CDU damals gut, die hatte sich schnell gewendet. Da gab es ganz coole neue Leute, die was machen wollten. Und er dachte, nee, da gehört er rein. Und hat dann zu mir gesagt, ja, aber natürlich, weil ich war damals natürlich jung und links und habe dann zu ihm gesagt, wie kannst du in die CDU reingehen? Und hat er gesagt, naja, wenn die dann so wird wie die Helmut Kohl-CDU, dann schaut er da nochmal, da weiß er nicht. Ne? So. Aber er ist natürlich dann auch, er hat sich integriert, ne? Und das hat dann so eine Eigendynamik und so werden Leute dann geformt. Nur in der Bundesrepublik ist das alles viel früher losgegangen. Mhm. Im Westen war das eben alles, im Osten war das alles gebrochen. Deswegen, ich sag nur mal, als ich da Althaus-Ministerpräsident war, ich rede jetzt zu viel, ne? Als ich da Althaus-Ministerpräsident war. Entschuldigung, als der Ministerpräsident war, da habe ich mich immer gefragt, wie tickt der eigentlich? Weil das war ein DDR-Lehrer. Katholisch, Eisfeld, DDR, Block-CDU. Und er hatte natürlich auch, als DDR-Lehrer, war stellvertretender Schulleiter, natürlich seine Kompromisse geschlossen, die man zu schließen hat. Und er hatte sicher seine Probleme mit der DDR und er hatte aber sicher auch einiges angenommen, was da so an Ideologie erzählt wurde. So. Das habe ich ja bei mir, ich bin 18 gewesen zur Wende, auch gut gemerkt, wie das funktioniert. Dass man sich ein bisschen was raussucht, dass man versucht, aufrechten Gang zu haben, dass man versucht, den Rückgrat gerade zu halten, aber gleichzeitig natürlich versucht, irgendwie durchzukommen. Und dann kommt, und dann auf einmal hat er dann sich als Ministerpräsident und auch davor so konservativ gegeben, so stark konservativ, so wo ich dann dachte, wo kommt das her?
Humorlos.
Ja, das weiß ich gar nicht, aber es war so ein Konservatismus, der eigentlich gar nicht so passte und ich fand ihn so aufgesetzt. Und es hatte natürlich zum Beispiel viel damit zu tun, was er für Berater hatte, zum Beispiel einen sehr klugen Mann, der jetzt dieses Inter-Institut leitet, Hermann Binkert, der hatte eben vieles an die Papiere geschrieben. Ich will gar nicht sagen, dass er ja sozusagen alles eben vorgedacht hat, Dieter Althaus. Nur Dieter Althaus hat dann eben auf diese Berater gehört und die waren eben teilweise sehr konservativ und katholisch konservativ im Sinne von westlich katholisch konservativ. Familienoffensive zum Beispiel.
Ah, ja.
Ja, so und da hat er Sachen gemacht, die vielleicht gar nicht so sehr, weil man sich ja was zusammenpuzzelt dann irgendwie und das wirklich ganz, ganz respektvoll. Also das geht uns allen so. Leuten, die älter waren, als die DDR verschied, ja, vor 30 Jahren, die haben das noch mehr machen müssen, als die vielleicht jünger waren wie ich.
Wir haben Glück gehabt, ja. Also das ist das Wahlverhalten in Ostdeutschland gar nicht so irrational, das ist nur anders, weil, also ich meine, ich würde das schon als irrational bezeichnen, wenn man einen SPD-Genossen direkt wählt und dann Zweitstimme NPD wählt, aber es kommt uns nur irrational
vor. Sie sagen, der ist nett, dem vertraue ich, dem wähle ich, das ist die Erststimme, also das ist der Typ, den ich wähle, aber programmatisch, also Ausländer raus. So, das ist klingt jetzt erstmal bescheuert, ja. Oder wenn jemand sagt, wie das Ehepaar in Dessau, nee, der Bodo Ramelow, das ist ein netter Typ. Ja? Aber die AfD ist mir programmatisch näher. Und vielleicht gar nicht, weil sie das Programm auswendig gelernt haben, ganz sicher nicht. Sondern einfach, weil sie so eine Grundhaltung haben gegenüber der Bundespolitik zum Beispiel. Dass sie sagen, das, was 2015 gelaufen ist, das ist ja so ein großer Punkt, das ist von wie vielen Leuten so ein Punkt, 2015, also vorher die Euro-Geschichte, also dass wir sozusagen unser ganzes Geld wegschenken nach Griechenland oder so, das Klischee, ja, und auf der anderen Seite dann oder dann danach später dann, dass wir die Grenzen aufgemacht haben. Das sind ja so zwei Narrative, die so nicht stimmen, die aber sozusagen bei den Leuten festhängen geblieben sind. Und diese Art von, wir geben unser Geld weg und wir lassen alle rein, und dagegen wird nichts gemacht und dann wird auch noch sozusagen einem der Mund verboten, wenn man da was dagegen sagt, dass diese Stimmung hat ja eigentlich ganz, ist ja halt sehr unpolitisch eigentlich, sondern die ist so sehr emotional. Das ist so eine emotionale Stimmung, die sich dann dagegen richtet, gegen die, die gerade regieren.
Aber warum ist die Stimmung stärker als die Fakten? Die Fakten sprechen ja völlig dagegen. Die sagen, wir brauchen dringend Zuwanderung. Europa ist sozusagen das Einzige, was sozusagen in der globalen Welt zusammenhält. Also die Fakten sprechen dagegen, aber die Emotionen sind doch so stark. Kannst du dir das erklären?
Naja, ich kann es auch nur empirisch erklären, also durch Erfahrung. Und wenn man zum Beispiel den Blick ein bisschen öffnet und sagt, zum Beispiel, wir hatten ja vorhin über Donald Trump gesprochen, der kann ja machen, was er will. Er hat ja mal irgendwann gesagt, ich kann mich auf die Fifth Avenue stellen und kann jemanden erschießen und die Leute werden mich trotzdem wählen.
Hat er gesagt?
Hat er mal gesagt. Einer seiner Pseudo-Gags, die gar keine sind. Ne? Und man fragt sich immer, was denn eigentlich noch? Was brauchen die Leute eigentlich noch, um zu ergreifen, dass sie an die Spitze einen psychopathischen Narzissten gewählt haben, der noch nicht mal irgendwie rechts oder faschistisch oder was auch immer.
Von Amerika, oder?
Wir reden von Donald Trump.
Oh, okay.
Ja, nicht von Bodo Ramelow.
Nein, nee.
So, und jemanden, der auch dumm ist, der durch Dummheit sozusagen Kriege auslösen kann, der wie auch immer. Gar nicht mal, was ja oft befürchtet wurde, das hatte ich aber eigentlich nie die Befürchtung, so nach dem Motto, das ist jetzt, der redet mal ganz Rechten oder so. Der wird von Rechten instrumentalisiert zum Teil, aber der hat eigentlich nur eine einzige wirkliche Sichtweise, politische Sichtweise, des Isolationismus, zu sagen, wir müssen also diesen Nationalismus im Endeffekt, das ist ja wirklich Nationalist, Isolationist. Aber nicht unbedingt ein Rechtsextremer oder irgendwas in der Art. Aber so einen Typen im Amt zu haben und trotzdem gibt es die Base, die sogenannte Base. 40% der Amerikaner wackeln nicht. Die wackeln nicht. Manchmal sind es 38, manchmal sind es 42, aber um die 40% wackeln nicht. Die würden Donald Trump wieder wählen und die werden ihn nicht wählen nächstes Jahr. Und dann kommt die große Frage, ob diese 40% reichen oder ob die andere Seite einen guten Kandidaten hat, der genügend Stimmen mobilisiert, um ihn zu schlagen. Und zwar nicht nur, das ist ja das Problem mit dem amerikanischen Wahlrecht, nicht als Popular Vote, also nicht in der gesamten Wählerstimmenschaft. Er hat ja auch schon bei der letzten Wahl Hillary Clinton gewonnen. Und sondern es geht ja darum, dass du ja in Staaten wie Ohio, irgendwo in diesen Blue-Collar-States, irgendwo in diesen in the middle of nowhere-Staaten, Kansas oder was auch immer, oder Wisconsin, dass du dort quasi die Mehrheit hast. Und wenn du da die Mehrheit hast, die aktuelle Votes und so weiter und so fort. Also, aber trotzdem, er hat eine große Minderheit. Es ist nicht die Mehrheit, aber die große Minderheit der Amerikaner hinter sich, trotz dieser Sachen. Und wir überlegen uns, warum Leute in Deutschland, obwohl die AfD Dinge erzählt, die nicht stimmen, die einfach nicht stimmen und übertreibt, warum sie so eine Zulauf bekommt, gerade in Ostdeutschland. Und das hat damit zu tun, mit diesem Effekt, dass Leute einfach, wenn sie was glauben, es einfach glauben wollen und dann dabei bleiben und allen, die das Gegenteil erzählen, die Fakten aufzählen, nicht zur Kenntnis nehmen. Und es hat aber auch was damit zu tun, dass natürlich, je mehr den Leuten dann gesagt wird, du bist aber schön dumm, warum glaubst du dem, ist doch alles ganz anders. Oder vielleicht noch schlimmer, mit dem, du bist ein Nazi. Dass das natürlich vielleicht möglicherweise sogar, ich verstehen kann, so eine Emotion, wenn man das ruft, aber es ist dumm, weil natürlich die Leute dann erst recht sich in ihr Schneckenhaus zurückziehen und sagen, ich höre denen gar nicht erst zu, ich lese ja meine Facebook-Seite und auf Wiedersehen.
Also kann Björn Höcke im Grunde schreiben und sagen, was er will, obwohl er im Moment ja wenig sagt, aber er hat ja in seinem Buch geschrieben, wir brauchen ein großes Remigrationsprojekt und wir wollen diese wohldosierten Grausamkeiten, die sind einfach nötig. Also im Grunde kann Höcke auch alles machen, genau wie Donald Trump. Das, die Projektionsfläche AfD ist da für diese 20% der Bevölkerung und da ist wenig dran zu rütteln.
Also ich glaube, einen großen Teil, also das ist der Unterschied. In Amerika hat Donald Trump quasi die zentrale Trommel, um die Base zusammenzurufen. In Thüringen ist das Björn Höcke nicht. Mhm. Also es gibt relativ viele Leute, glaube ich, die AfD trotz Björn Höcke wählen oder die ihn wählen oder die AfD wählen, weil sie einfach ein Zeichen setzen wollen oder was auch immer und Björn Höcke einfach in Kauf nehmen. In Kauf nehmen oder sogar trotz ihm. Und es gibt natürlich auch die Base bei ihm, aber die ist nicht so hoch, wie das Wahlergebnis der AfD vielleicht sein wird. Also die ist, man kann die Beliebtheitswerte ja sehen, so 10% oder so. Also die Hälfte von dem, was eigentlich AfD-Potenzial ist in Thüringen. Oh, nicht mal die Hälfte.
Mhm. Du, wenn ich jetzt verfolge, was du bei Instagram postest, so schöne Bilder aus der Provinz, ich bin immer über deine Fotos überrascht. Und da gehst du auch mal in die Provinz nach Mecklenburg-Vorpommern. Machst du das manchmal bewusst, in die Provinz zu gehen oder ist das nur so mein...
Nein, das ist mein Urlaubsverhalten.
Das ist reines Urlaubsverhalten.
Ja, genau. Und im Urlaub habe ich dann immer Zeit, mal in Instagram Foto zu posten.
Ja, schön. Ja. Kannst du da abschalten oder siehst du dann auch alles mit durch die Journalistenbrille, wenn du jetzt irgendwo, sag mal, zumindest in Deutschland unterwegs bist? Oder hast du diese Krankheit, immer alles da zu analysieren und zu gucken oder kannst du abschalten?
Also ich glaube, meine Krankheit liegt tiefer und die Krankheit, diese Sucht, die mit den digitalen Endgeräten zu tun hat, also vor allem bei meinem Handy. Also ich kann mich von diesem Newsfeed nicht abkoppeln, von diesem E-Mail, Twitter, Newsfeed. Also ich versuche das immer mal tageweise, wochenweise gelingt mir das gar nicht.
Aber tageweise immerhin?
Ja, dass ich einfach früh das Handy einfach nie mitnehme, wenn ich irgendwo bin. Dann kann ich natürlich auch kein Instagram-Foto machen, aber das Handy ist ja auch ganz praktisch, wenn man unterwegs ist, wenn man nachgucken will, wann die Fähre von Schabrode nach Hiddensee fährt. Ne? Also insofern ist es immer blöd, das nicht mitzunehmen, aber ich versuche es tatsächlich, oder dann aber gar nicht dann reinzugucken, das ist für mich schwierig. Und dann, also von den Neuigkeiten könnte ich mich theoretisch schon abkoppeln, wenn ich nicht diese Sucht hätte zu dem Gerät. Verstehst du? Also ich glaube, weil mittlerweile manchmal bin ich so gesättigt von dem. Und so.
Aber das ist ja bei Junkies so, aber macht es dann trotzdem.
Ja,
du hast Gemeinsamkeiten mit Bodo Ramelow, du hast Pilze gepostet. In Elgersbach Pilze und das Essen auch noch. Also das dachte ich jetzt.
Also Foodporn.
Ja, richtig. Also du hast Foodporn gemacht und Pilze gepostet. Also was ich bei Bodo Ramelow noch nicht gesehen habe, dass er Essen gepostet hat. Also
die Gemeinsamkeit sind die narzisstischen Elemente in unseren Persönlichkeiten zwischen Bodo Ramelow und mir. Und ich natürlich so, wenn du Instagram, ich mache es jetzt nicht so. Das ist ja eher
Urlaub,
so.
Urlaub, ja.
Ist mal. Aber okay, also ich bekenne mich für schuldig. Und das mit den Pilzen ist natürlich so, man ist ja unheimlich stolz. Weil ich komme ja so ein bisschen aus dem Wald auch. Ich bin auch ein paar Jahre im Wald aufgewachsen und da hatte ich so meine Stellen und Pilze war also das Ding, ne, im Herbst. Also dann musste man raus und dann ich total happy. Also das war richtig Glück. Man geht in den Wald und man findet die alten Stellen wieder, die man vor 5 Jahren schon hatte und da ist die Rotkappe wieder und da ist ja Steinpilz. Und das ist natürlich so, es ist so ein bisschen wie so ein Ehrgeiz, so ein Jäger-Geschichte, ne? So wie jemand sich mit seiner Trophäe, mit seinem Rehbock oder so oder seinem großen Hecht irgendwie abfotografiert. So waren die Pilze halt mein Fang.
Ja, ja, klar, das ist die Beute. Jetzt ist es 3/4, du musst los.
Ja, in 5 Minuten.
In 5 Minuten musst du los. Ja. Wollen wir es mal abschließen? Es ist ja, ich habe letztens einen Spruch gelesen, wenn man jetzt sagt, geht wählen oder wählt das und das nicht. Das ist wie, als wenn man einem Einjährigen erklärt, die Bauklötze, du baust jetzt einen schönen Turm, aber ja, nicht einreißen. Nicht einreißen. Mhm. Das ist so ungefähr, also das ist Quatsch ist. Ist es Quatsch, Wahlempfehlungen zu geben, zu warnen, zu sagen, bitte geht wählen. Diese Aufrufe, die jetzt ja da sind.
Ja, also man muss immer bei solchen Sachen denken, dass wir eben nicht mit Einjährigen reden, sondern mit Volljährigen. Hm. Und ich glaube tatsächlich, dass solche Dinge sich abnutzen und dass sie auch einen gegenteiligen Effekt auslösen können. Eben, was ich vorhin auch bei der AfD schon sagte, man muss Dinge benennen. Und man muss natürlich sagen, klar, Leute, die bewusst Björn Höcke wählen, die wählen damit einen Extremisten. Das muss man dann auch benennen. Und man muss auch sagen, das ist gefährlich, was der Typ vorhat. Gleichzeitig muss man auch wieder differenzieren und muss halt sagen, da gibt es auch Leute, die wählen, um ihr Mütchen zu kühlen, die wählen, weil sie enttäuscht sind, und man kann sogar sagen, wie Bodo Ramelow ist ja besser, sie wählen gar nichts, nicht wieder ist noch schlimmer, wo man da aber vielleicht nicht unbedingt die Mehrheit seiner Partei ausmacht, ne? Aber ist auch vielleicht auch ein bisschen eine taktische Aussage im Sinne von, ich will die Leute natürlich auch nett ansprechen, die da möglicherweise noch hin und her schwanken zwischen Linker und AfD. Das sind mehr, als man immer glaubt. Ne? Ja. Wenn man die Wählerwanderung besieht, dann ist das ja durchaus gibt es da Schnittmengen bei der Wählerschaft zumindest. Und ich glaube, durch diese Appelle muss man machen, sicher, logischerweise, aber eben in einem Tonfall, der also in Rechnung stellt, dass die Leute nachdenken können.
Also der Gestus der moralischen Überlegenheit und diese Dinge, naja, ich habe es doch gecheckt und ich muss doch die anderen nur überzeugen. Abschließend nochmal, auch das geht ja auch ins
Aber du hast es ja vorhin selber gesagt, glaube ich, im Vorgespräch, Paternalismus. Also das ist ja das, wenn der Ostdeutsche, der hat ja in einem paternalistischen Staat gelebt. Und er ist immer noch so ein bisschen auf diese Autoritäten fixiert. Also wenn man den Thüringen-Monitor sieht, so, dann sieht man immer, dass sozusagen der Ostdeutsche oder der Thüringer ja eigentlich gerne eine starke Hand will. Und auch, aber gleichzeitig, und das ist das.
Will er sich nicht sagen lassen.
Das ist das Ambivalente. Wenn man jetzt wieder beim Pathologisieren sind oder beim Psychoanalysieren sind von Ostdeutschen, die sind einerseits, haben sie durch diese Freiheitserfahrung und durch die Diktaturerfahrung und durch diese Umbruchserfahrung, haben sie also ein ganz starkes Sensorium dafür, wenn Leute einem was erzählen wollen, weil sie nicht gerne selber sind. Und haben ganz starke auch Abwehrhaltung dagegen. Auf der anderen Seite sind sie aber durchaus geprägt, und das kenne ich auch bei mir, von 40 Jahren DDR oder von 20 Jahren DDR oder 15 Jahren DDR und haben erlebt, wie so ein Panelistenstaat funktioniert, auch mit seinen Vorteilen, wo man Sicherheit hat, wo man ein SafeNet hat und so weiter und so fort und wo man vielleicht auch nicht jeden Tag früh aufsteht und denkt, oh Gott, was muss ich jetzt noch machen, damit ich irgendwie was achieve, ja, so, sondern irgendwie vielleicht auch mal sagen kann, naja, und dann fahre ich nochmal nach, an die Ostsee und so, also mit meinem Trabi und alle hatten nicht so viel, aber alle hatten auch nicht viel mehr als die anderen. Und das hatte ja auch was Beruhigendes, irgendwas Beruhigendes.
Was Wohliges.
Es hat ja die Literaturpreisträgerin Thüringer, Sibylle Berg, hat es ja in ihrer, das ist ja auch bei uns veröffentlicht worden, kann man nochmal nachlesen, Thüringer Allgemeine Wochenendausgabe, in der Beilage, hat ja eine schöne Rede gehalten, als sie den Preis angenommen hat. Ich mag nicht alles, was Sibylle Berg schreibt, ganz sicher nicht, aber das war ein guter Text, das war eine gute Rede, weil sie sozusagen ihre Abneigung gegenüber der Provinz und über Thüringen gut verpackt hat in auch eine nette Beschreibung dessen, was wir sind. Und wie sie auch, das ist das Interessante, wie sie sagt, ich bin woanders hingegangen und es war auch nicht besser.
Zürich, naja.
Ja, aber ist schon schön, ne?
Sehr schön, Zürich ist sehr schön. Erfurt auch schön. Wir haben jetzt wieder eine Dreiviertelstunde geplaudert.
Also ich habe 40 Minuten geplaudert.
Das ist auch schön. Lieber Martin Debes, ich empfehle nochmal den Podcast, die heutige Ausgabe der Thüringer Allgemein. Da ist ein Auszug aus dem Interview mit Bodo Ramelow und natürlich den Zwischenruf von Martin Debes. Danke dir, noch einen schönen Tag und alles Gute.
Dankeschön.
Ciao.